Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und beleuchte Themen aus Unternehmersicht. In der letzten Folge haben wir analysiert, warum die Energiepreise explodieren, warum das absehbar so bleibt und wie der Energiemarkt funktioniert. In dieser Folge möchte ich wissen, wie ich als Unternehmer und wie ihr als Unternehmer eure Energiekosten wieder runterbekommt, wie wir also selbst Energie produzieren können und sparen können. Ziel ist es, mehr Energie zu produzieren, als wir verbrauchen. Dazu habe ich Andreas Gold von Improcess eingeladen. Andreas Gold ist Energieexperte. Wir gehen Schritt für Schritt durch, welche Möglichkeiten zur Energieproduktion und welche Möglichkeiten zur Einsparung es gibt und wie man das praktisch nutzt. Es geht um Photovoltaik, es geht um Windenergie, es geht um Wärmepumpen, aber vor allem geht es darum, was man davon umsetzen kann, wie es geht und für welche Unternehmen es Sinn ergibt. Viel Spaß! Na, geht schon. Gut, dann sage ich, Herr Gold, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, schönen guten Tag.
Und darf ich Sie bitten, sich für unsere Zuhörer kurz vorzustellen?
Ja, mein Name ist Andreas Gold, Geschäftsführer der Firma Improcess GmbH. Wir sind ein kleines Ingenieurbüro, ich bin eigentlich studierter Biotechnologe, zusätzlich auch noch ein Studium der nachhaltigen Energiesysteme an der Fachhochschule in Burgenland nachgeschoben und beschäftigen uns sowohl im Pharmaanlagenbaubereich als auch quasi im Energiekonzeptbereich recht intensiv jetzt mit Themen wie Energiewende, mit Projekten zur alternativen Energieerzeugung. Das ist so unser Kerngebiet. Bisschen auch dem geschuldet, dass wir doch einige Industriekunden haben, für die das Thema recht oft recht angewandtes sein muss, weil die sehr viele unterschiedliche, gerade im Bereich der Biotechnologie, gibt es sehr viele unterschiedliche Wärme, Kälte, also ganz unterschiedliche Energien, die einzusetzen sind. Und da gibt es natürlich immer Effizienzpotenziale, die jetzt relativ schnell sehr wichtig wurden, weil die Preise natürlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, wo wir einige Kunden haben, sich auch deutlich in die Höhe bewegt haben, dass das jetzt immer größer ist.
Ja, und genauso ein Industriekunde sitzt Ihnen virtuell gegenüber. Also wir waren auch in der Situation, dass für uns lange Energiepreise, ja, ich sage jetzt nicht unwichtig, aber einfach nicht Priorität 1 waren, sind auch jetzt nicht Priorität 1, aber doch zumindest unter den Top-Prioritäten. Weil sich einfach der Preis vervielfacht hat. Darf ich fragen, was für unsere Zuhörer, was für Dienstleistungen bieten Sie da konkret an?
Also im Normalfall machen wir mal, sage ich mal, eine Ist-Analyse. Das heißt, wie ist jetzt der Stand aktuell im Unternehmen? Welche Energieströme gibt es? Welchen Energiebedarf gibt es überhaupt? Das heißt, wie sind die Lastverläufe? Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, wie groß der Kunde ist. Wenn das auch doch immer relativ großen Einfluss hat auf die jeweilige Lösung, die man dann vielleicht anbieten kann und dann einfach Beratung im Sinne von, welche Konzepte können funktionieren in der aktuellen Preissituation und auch was ist, sage ich mal, zukunftsfähig für die zukünftigen Monate, Jahre, die uns da jetzt noch bevorstehen. Gehen wir auch davon aus, dass diese Situation, die wir jetzt haben, doch noch einige Zeit anhalten wird. Das heißt, die Energiepreise werden vermutlich hoch bleiben. Das heißt, man muss sich da jetzt auch als Unternehmer darauf einstellen, dass das jetzt nicht nur eine kurzfristige Aktion ist, sondern das sichert auch langfristig die Rentabilität und auch die, die Verfügbarkeit von Kapital im Unternehmen selber.
Ja, also ich habe jetzt, da mich das Thema umtreibt, schon einen Podcast im Entfernteren zu dem Thema gemacht. Da ging es hauptsächlich um die Strompreise. Wie bilden sich die überhaupt über die Märkte, um einmal den Energiemarkt überhaupt zu verstehen? Wir wollen jetzt einen Schritt konkreter werden. Und zwar einerseits Unternehmen, aber durchaus auch Leuten, die vielleicht jetzt ein Haus haben oder zumindest oder in der Wohnung Entscheidungen treffen können oder in der Hausgemeinde Entscheidungen treffen können, wie Energie produziert wird. Wir wollen da Anleitung geben, wie man vorgehen kann, um einerseits Energie selber zu produzieren. Das unterscheiden wir wieder in zwei Blöcke, einerseits in Strom und dann andererseits in Wärmekälte. Und der zweite Teil gehört noch zum ersten, den Strom, die Energie zu speichern. Welche Möglichkeiten habe ich, Energie zu speichern? Und zwar, welche Möglichkeiten habe ich heute und nicht in 10 Jahren irgendwann, sondern jetzt? Und natürlich der zweite Punkt, das ist wahrscheinlich kurzfristig recht wichtig, Energie zu sparen. Ja, es gibt einfach im Moment ein Energie nach, wie sagt man, Supply-Side-Shock. Es gibt etwas zu wenig Energie und das kann man jetzt nicht nur durch Energieproduktion kurzfristig auffangen. Dann würde ich gerne mal anfangen mit dem Thema Strom produzieren. Ja, noch ein Thema, wir sprechen nicht drüber, wie wir jetzt vielleicht ein Kohlekraftwerk bauen. Also wir schauen uns schon nachhaltige Formen an. Es ist 2022. Also es geht darum, wie kann man Strom und Energie nachhaltig produzieren. Und da fangen wir vielleicht mit dem ersten Themenblock an. Das ist Stromproduktion, Photovoltaik und Wind. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und mache eine Photovoltaikanlage, was ist da zu beachten? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, also geht ja jetzt relativ, sage ich jetzt mal, das ist die unter Anführungszeichen Gott sei Dank einfachste Variante, um jetzt selbst Strom zu produzieren, würde ich behaupten, ist die Photovoltaik. Ist mittlerweile sehr gut verfügbar. Auch von den Qualitäten her hat sich da sehr viel getan. Auch der Preis hat sich fast gezehntelt in den letzten, ich habe es vorher noch mal nachgesehen. Also wir reden da wirklich fast von sag ich mal, Faktor 8, den der Preis quasi nachgegeben hat im Vergleich zu dem Beginn der Photovoltaikzeiten. Das heißt, jeder, der eine Dachfläche hat, und da ist es gar nicht so relevant, ob die jetzt nördlich, südlich, östlich oder westlich ausgerichtet ist, wenn es möglichst flaches Dach ist, gar nicht so relevant, weil alle Orientierungen eigentlich ganz gute Leistungen liefern. In Österreich sind das jetzt, gibt es so Fachbegriffe wie die Solarkonstante und so weiter, mit dem will ich die Hörer jetzt auch nicht langweilen, aber so Pi mal Daumen kann man rechnen, dass ich ungefähr pro 10 Kilowatt Peak im Jahr, sage ich mal, kann ich locker um die 10.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Also das ist schon eine sehr attraktive Art, um Strom zu erzeugen, sowohl für den Eigenverbrauch als auch, und da haben sich jetzt in den letzten Jahren oder Monaten natürlich noch zusätzliche Möglichkeiten ergeben, als ihn auch wirklich ins Netz dann abzugeben.
Da vielleicht, um eine Relation zu machen, wenn Sie sagen 10.000 Kilowattstunden pro Jahr, das sind bei derzeitigem Marktpreis, je nachdem wie halt stündlich ist, sind das 2.000 bis 3.000 Euro Ersparnis bzw. Einspeisewert.
Genau, wenn man jetzt den Bezugswert hernehmen würde, den man selbst für den bezogenen Strom zahlen müsste, dann wäre das wirklich eine deutliche Einsparung. Und man schafft es ja, sage ich jetzt mal, im Einfamilienhaus selten über 30-40% Eigenverbrauch, Ausnahme, man hat noch zusätzlich Einrichtungen, die man für den Stromverbrauch dann quasi heranzieht. Jetzt könnte man auch Wärme, sage ich mal, mit einem Heizstab machen, würde wahrscheinlich aktuell wenig Sinn machen, weil man einfach am Markt mehr dafür bekommen würde. Das ist das eine. Und ich sage mal, das ist auch nur bedingt sinnvoll, unter Anführungszeichen jetzt alles an Energie im eigenen Haus zu halten, wenn es attraktiv ist, das auch abzugeben. Aber es gibt attraktive Förderungen, also das sowohl jetzt im Einfamilienhaus als auch zum Teil dann für Unternehmer. Also da gibt es doch einiges, wenn man sie ergattert, das muss man auch dazu sagen. Ja, also es ist also da gibt es viele Möglichkeiten, da jetzt wirklich relevante Beträge dann auch einzusparen, sowohl im Einfamilienhaus als auch dann im Unternehmertum.
Ich habe mal die Faustregel gelernt, wenn man, man braucht für ein Kilowatt Peak Produktion, das sind also 1000 Kilowatt, also ein Kilowatt Peak Leistungsfläche, das sind 1000 Kilowatt pro Jahr, rund 3 Quadratmeter Dachfläche. Kann das ungefähr hinkommen im Schnitt?
Ja, das ist ungefähr, das ist ganz, ich habe es auch für den konkreten Fall, den Sie mir jetzt mal quasi mitgeteilt haben, sage ich mal 10.000 Quadratmeter Fläche, habe ich mal ungefähr ausgerechnet, was würde das bedeuten. Jetzt angenommen einfach, es ist ein Flachdach, also da würde man schon 1,5 Megawatt Peak, wenn ich sage, ich habe nur 9.000 Quadratmeter, die ich da verbauen kann, hätte ich ungefähr, also das 1.500-fache davon könnte ich auf diese Fläche quasi unterbringen. da muss man dann immer schon schauen, was habe ich für einen Anschluss quasi an der Betriebsfläche, weil ich da schon in der Mittelspannungsebene wahrscheinlich bin. Das heißt, ich muss auch mit dem Energieversorger dann reden. Ist das unterzubringen in der Leistung, aber normal, wenn ich irgendwo in einem Industriegebiet bin, wo es viele Verbraucher gibt, dann wird das kein Problem sein, wenn ich eine ganz isolierte Inselanlage, sage ich jetzt mal Inselanlage im Sinne von, ich bin da an einer Endleitung, dann können es Probleme geben, aber an sich tut sich da einiges und sollte auch viel möglich sein, sage ich einmal.
Ja, das ist nämlich insofern ganz interessant, wenn man jetzt Unternehmer ist und man hat jetzt angenommen eine 1000 Quadratmeter große Lagerhalle irgendwo, wo relativ wenig am Dach passiert und wo wenig im Weg ist vor allem, dann wäre nach dieser Formel ja 300 kW Peak, also 300.000 Kilowatt pro Jahr und bei 20 bis 30 Cent im Moment Preis, es wird nicht immer so bleiben, aber okay, sind das ja 80 bis 100.000 Euro Ertrag pro Jahr, die man aus einer 1000 Quadratmeter Dachfläche rausbekommt.
Ja, also ich empfehle immer jedem einfach den klimaaktiv PV-Rechner zu Rate zu ziehen. Den findet man im Internet relativ einfach. Da muss man auch nur ganz wenige Dinge eingeben, braucht jetzt auch, ist auch technisch erklärt. Also das kann wirklich, ich will mal sagen, jeder mal machen. Und da gibt man dann einfach ein, die Leistung, die man rausbekommen möchte, und der spuckt dann die Quadratmeter aus, die ungefähr der Flächenbedarf ist. Und da ist schon durchgerechnet, was sind die Erträge, auch mit aktuellen Daten hinterlegt. Einfach, dass man da mal ein Gefühl bekommt, wie viel kann das sein. Aber in der aktuellen Situation, glaube ich, kann man jedem sagen, jeder Quadratmeter Photovoltaik ist, der rechnet sich dauerhaft, wenn man, egal ob man jetzt einen sehr hohen Strombedarf hat oder einen geringeren, aber ja, also das, solche Marktsituation, wie sie aktuell ist, hat man natürlich nicht immer, das muss man auch sagen. Also es ist schon davon auszugehen, dass sich das über die Jahre dann vielleicht beruhigen wird oder sich auch die gesetzlichen Situationen vielleicht ein bisschen anpassen werden, aber generell ist es auf jeden Fall schlau, auch was, alleine was die Energiesicherheit betrifft, ja, wenn man einen hohen Strombedarf hat, hat man gewisse Unabhängigkeit, dass man sagt, ich kann zumindest 30% meines Jahres Energiebedarfs im Strombereich einfach decken.
Was ist eigentlich zu halten von Photovoltaik auf seitlichen Fassaden, also auf Südfassaden oder Westfassaden, also das sind 90 Grad?
Also,
ist da der Wirkungsgrad so circa? Oder?
Also an sich sind die Ost-West-Ausrichtungen auch, sowohl auch die Südausrichtungen, durchaus auch bei 90 Grad Fassaden bei größeren Flächen durchaus sinnvoll. Das muss man sich dann einfach mit einem Fachplan im Detail aber anschauen. Der hat dann seine dreidimensionalen Modelle, gibt das in sein Modell quasi ein und lässt das einfach durchsimulieren. Und dann, ich würde jetzt mal behaupten, also wir sind jetzt nicht die PV-Fachplaner, aber bei den Marktpreisen, die wir jetzt haben, würde ich wahrscheinlich jede Fläche empfehlen, außer die nördliche. Das ist immer Aufgabe dann von einer individuellen Planung, wo man das wirklich genau betrachtet. Da kann man dann auch Varianten rechnen. Gibt es auch sehr gute in Österreich ansässige, sehr viele Ingenieurbüros, die sich mit dem beschäftigen. Also die wissen dann ganz genau, die holen auch den letzten Prozent aus der Fläche raus, indem sie sich ideal orientieren. Also da.
Ja, was für mich am interessantesten war in dem Prozess, wo ich mich damit beschäftigt habe, einfach die Grundaussage ist, es ist gar nicht so wichtig, ob diese Photovoltaikanlage ganz perfekt liegt, wenn es sich auszahlt und man hat einen Stromverbrauch, dann zahlt es sich auch aus, wenn man zumindest das Süd 90 Grad hat, dann ist vielleicht nur 50 oder 60% des Returns, aber das ist auch nicht schlecht im Moment bei diesen Marktpreisen.
Also für die vorher erwähnte Anlage von den 1,5 Megawatt, da wäre man irgendwo bei Stromgestehungskosten um die 9 Cent, nur da muss man mal ein Gefühl bekommen. Für die auf die eigene Strombezugsrechnung schauen, also um 9 Cent würde man da, und das sind schon relativ, ich sag mal, konservative Werte für die Anlage gerechnet, also doch eher höherpreisige gerechnet, also man kann da schon sehr viel bei den aktuellen Strompreisen auf jeden Fall einsparen.
Wenn wir jetzt gehen zu Wind Energie, also mein Unternehmen zum Beispiel produziert 24 Stunden am Tag und auch im Winter, also da wo wenig Sonne ist, relativ gleichmäßig. Und ich habe mir jetzt überlegt, na, wie wäre es mit einer Windkraftanlage? Wurde mir sofort gesagt, naja, eine wirkliche Windmühle, das ist natürlich immer ein Politikum, weil das muss auch 3 Kilometer vom Ort weg sein und da gibt es Vogelschutzuntersuchungen und ich weiß nicht was. Also ich sage jetzt einmal, das ist wahrscheinlich was für professionelle Windkraftbetreiber. Aber wie schaut es eigentlich mit so kleinen Windrädern aus? Ist das sinnvoll?
Ja, also bei der Kleinwindkraft, jetzt gibt es so eine Grenze, wo man sagt, was ist noch Kleinwindkraft? Also da reden wir dann von Anlagen kleiner 250 Kilowatt. Ich sage mal, das waren so auch die ersten Anlagen, die in Österreich mal von Landwirten, Interessierten aufgestellt wurden. Die waren so um die 50 Kilowatt, vielleicht 100 Kilowatt groß. Das sind dann meistens so zwischen 18 und 40 Meter Höhe hohe Türme gewesen, mit Rotorflächen irgendwo zwischen 12 bis, sage ich mal, maximal 20 Meter. Die, sage ich mal, das, da ist es wieder ein bisschen, wie es in Österreich halt ist, und abhängig vom jeweiligen Bundesland, wie die Regelung genau ist. Ich habe es für Niederösterreich noch recherchiert vor der Sendung. Also da ist es so, dass es jetzt elektrizitätsrechtlich bis 50 kW keine Bewilligung braucht, jetzt nach dem Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz. Raumordnungsmäßig, also baurechtlich, braucht man dann aber vom Bürgermeister eine Genehmigung bis 50 kW, und was die Raumordnung betrifft, braucht man sie also bei 20 kW. Also relativ kleine Leistungen, mit denen man, ja, also das ist jetzt zwar eine nette Spielerei, würde ich behaupten, aber wie Sie schon gesagt haben, es ist, die Windausbauflächen sind so ausgewiesen in Niederösterreich, wie sie sind, mit gewissen Mindestabständen. Ob es da vielleicht in Zukunft noch Sonderregeln gibt für Industrie, wo man sagt, ich bin in einem Industriepark, und kann dort vielleicht dann doch auch ein Windrad aufstellen, das jetzt weder stört noch quasi in der, ich sag mal, das Ortsbild im Gewerbepark vielleicht stört, dann gibt es da vielleicht in Zukunft was. Ich kenne das aus Irland, da gibt es große Industrieparks, die haben durchaus, da ist es üblich, dass eigentlich jedes größere Industriegebäude dort auch, wenn es möglich ist, ein Windrad quasi vor Ort stehen hat. Ja, wird man sehen, ob das in Österreich sich noch so entwickelt.
Im Moment aber entnehme ich dem eher nicht. Also die ganz Kleinen zahlen sich nicht wirklich aus und die Größeren sind
Genau,
nicht erlaubt.
es ist auch ein physikalisches Thema. Es ist einfach so, dass die Leistung des Windrads ist abhängig von der Höhe, sage ich jetzt mal, weil dort der Wind einfach stärker ist, und von der überstrichenen Fläche, und von der, sage ich mal, jetzt mathematisch auch von der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Das heißt, bei kleinen Rotoren und niedrigen Höhen habe ich meistens sehr geringe Leistungen. Das ist eher was für Speziallösungen, weiß ich nicht, auf einer Berghütte oder, also dort wären auch solche, oder Deponien, die vielleicht einen minimalen Strombedarf haben. Dort kann man solche Dinge andenken, aber also für einen Industriekunden wie Sie würde ich das jetzt nicht empfehlen, weil es einfach der Nutzen zum Aufwand zu gering ist. Ja, da ist es besser, man hat ein Stromliefervertrag mit einem großen Windenergielieferanten, der liefert dann auch zu günstigeren Konditionen im Normalfall.
Ja, verstehe. Ja, jetzt ist noch oft in aller Munde, dass also Biogasanlagen, Holzverbrennungsanlagen, um Strom zu produzieren. Ich bin da insofern ein bisschen skeptisch, weil ich halt immer wieder lese, das kann so eine ganz kleine Ergänzung für irgendwas sein, aber vom Gesamtvolumen kommt man da nie hin und daher würde ich annehmen, dass da irgendwann einmal in 10 Jahren der politische Rückenwind dafür nachlässt. Wie sehen Sie das? Ist das von der Rentabilität interessant? Also ich bin jetzt natürlich kein Experte, das ist nur meine Annahme. Ist es von der Rentabilität interessant, dass ich sage zum Beispiel, ich bin in einer landwirtschaftlichen Region und ich kaufe den Bauern das Heu ab oder was ihnen übrig bleibt und vergase das und mache daraus Strom?
Hat insofern zwei, sage ich mal, Nachteile. Den einen, den ich jetzt aus technologischer Sicht, als Biotechnologe, glaube ich, es ist nicht sehr effizient. Das ist das eine. Das heißt, der Gasertrag und auch die Qualität ist so, dass ich es zumeist, wenn ich es dann vor Ort sofort verstrome, macht es vielleicht dann Sinn, wenn ich noch zusätzlichen großen Wärmebedarf habe, den ich glaube, das kommt immer darauf an, welche Energieströme brauche ich. Und es ist auch von der Stromerzeugung nicht sehr effizient. Ja, dementsprechend sind die Preise auch relativ hoch. Also ich auch da wieder, ich glaube, die für die neue Marktprämie, jetzt liegen die Preise immer noch bei um die 20 Cent pro Kilowattstunde, damit sich das, sage ich jetzt einmal, im Großen und Ganzen rechnet. Mhm. Also da ist man mit PV einfach um ein Vielfaches günstiger, mit Windkraft um ein Vielfaches günstiger. Da sehe ich jetzt nicht das große Potenzial in Österreich. Flächenkonkurrenz und so weiter, dann kommt sowieso noch dazu. Also Flächen dafür dann zu verwenden, ist nicht unbedingt zielführend. Beim Holz, ja, es gibt ein paar, sage ich mal, zur Verstromung von Biomasse. Auch da gibt es technologische Aspekte, die das nicht für sehr sinnvoll machen. Ich erreiche einfach bei weitem nicht die Temperaturen, die ich mit jetzt in dem Fall jetzt dann noch zur Zeit Erdgas oder dann vielleicht mal in Zukunft synthetischem Erdgas erreiche. Das heißt, ich habe einfach viel schlechtere Wirkungsgrade. Und ja, dadurch auch wieder, ist immer so, dann steigen die Gestehungskosten für den Strom. Und auch Biomasse ist bei uns endlich, will ich mal sagen. Also auch da würde ich eher in dem Fall davon abraten. Es sind auch eher große Sägewerke, die sehr viel Restbiomasse haben, die sie da vielleicht noch verstromen zusätzlich. Bei denen mag das eine sinnvolle Ergänzung zu ihrem normalen Geschäftsmodell sein.
Aber das heißt, wenn man jetzt auch einen sehr großen Hitzebedarf hat, zum Beispiel, ich habe jetzt irgendeinen Prozess, der sehr viel Hitze braucht, oder ich bin in einer Region und schaffe es, die ganze Region davon zu überzeugen, bei mir Fernwärme zu beziehen, dann könnte es theoretisch Sinn haben, aber dann müsste man, aber nur aus der Stromerzeugung heraus nicht, vermutlich.
Ja, also wie gesagt, also die profitablen Anlagen, die jetzt in Österreich, die mir so bekannt sind, das sind eben meistens große Holzenergiebetriebe. Die haben dann meistens angeschlossen vielleicht noch Getränkeabfüllung oder also irgendwo einen Wärmebedarf, den sie oder produzieren dann noch weitere Produkte aus dem Holzvorprodukten, wo sie viel Wärme brauchen, sind Paketthersteller. Dort wird sich das rechnen. Also ansonsten bei der Fernwärme ist immer das Thema der Verluste natürlich ein großes Thema. Da brauche ich relativ viel Anschlussleistung, die ich meistens zumindest in vielen Gebieten, wo ich viel Biomasse habe, habe ich nicht so verdichtete Verbauung, dass sich das dann auch langfristig rechnet. Also da brauche ich doch recht hohe Anschlussleistungen jetzt an Kunden, die bereit sind, diese Fernwärme zu beziehen. Deswegen würde ich behaupten, dass das dann Sinn macht, wenn man Industriekunden hat, die man dort wirklich mit Wärme versorgen muss, die wirklich einen Wärmebedarf haben, dann kann das Sinn ergeben. Im normalen Fernwärme-Privatbereich würde ich mal eher sagen, eher schwierig. Ja. Gibt es auch viele Beispiele in Österreich von Fernwärmenetzen, die nicht sehr profitabel oder überhaupt defizitär sind.
Ja. Ja, und ich meine, man muss natürlich auch sagen, man ist Unternehmer und die Kernkompetenz ist halt das eigene Unternehmen und nicht ein Fernwärmenetz in der Region aufzubauen, was ja sicher eine enorme koordinative Aufgabe ist, Überzeugungsarbeit und. Ja. Dann sind wir schon bei der Wärmeproduktion, wenn man sagt, okay, Biomasse ist wahrscheinlich ein bisschen eine komplizierte Variante, jetzt Wärme zu produzieren. Wie anders kann man Wärme und Kühlung gut herstellen. Da sind wir wahrscheinlich schon bei Wärmepumpen. Vielleicht noch einen kurzen Punkt zu Photovoltaik. Es gibt ja Photovoltaik und dann gibt es ja Solar, also das ist ja der Überbegriff irgendwie für Sonnenenergie. Macht es zum Beispiel Sinn, wie man so vielleicht kennt von so Campingduschen, dass man einfach schwarz angemalte Sackerin mit Wasser drin hat, die erhitzt werden durch Sonneneinstrahlung, habe ich jetzt so ausgedrückt.
Ja, also Solarthermie, wenn ich jetzt...
Solarthermie, das war der bessere Ausdruck.
Den Fachbegriff, aber das...
Danke.
Also wirklich das Erwärmen von Wasser mit Sonnenenergie, das kann auch dann Sinn machen, wenn man, wie gesagt, einen Wärmebedarf hat. Klassische Branche, die dafür vielleicht geeignet wäre, so die Lebensmittelindustrie, die hat jetzt immer wieder zwischen Aufwärmprozesse wo sie die, diese Dinge ganz gut nutzen kann. Dort würde das Sinn machen, muss man sich immer anschauen, weil natürlich die, die Einstrahlungsleistung der Sonne sehr stark zwischen Winter und Sommer quasi schwankt. Dementsprechend ist das auch immer dann eine Lösung, wenn ich viel Sonnenenergie habe und es gibt auch recht viele Industriebetriebe, die im Sommer vielleicht ein bisschen eine reduziertere Produktion haben. Also das muss man wirklich sich dann genau ansehen, ob das Sinn macht. Ist jetzt dadurch auch, dass bei der Photovoltaik so viel sich beim Preis getan hat, wurde die Solarthermie vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen. Die hat sicher zum Teil ihre Anwendungsgebiete, aber eher im, sage ich mal, Niedertemperaturbereich. Ja.
Und jetzt Wärmepumpen, könnten Sie uns dazu mehr sagen?
Ja, also die Wärmepumpe ist ja auch schon, sage ich mal, genauso wie die Photovoltaik, wenn man da ein bisschen historisch oder aus der Naturwissenschaft kommt, sind ja schon sehr, sehr lange entdeckte Phänomene, also die beide so Beginn eigentlich des 19. Jahrhunderts wurden die Effekte dazu schon entdeckt. Das heißt, man sieht mal, wie lange eigentlich eine Technologie braucht, bis sie dann bis das Marktumfeld so ist, dass es dann auch in die Breite kommt. Vereinfacht gesagt, ich stecke eine Kilowattstunde Strom in einen Prozess hinein und nutze dadurch die Wärme eines, die Umgebungswärme entweder jetzt aus der Luft und aus der Umgebungsluft oder aus Grundwasser oder aus der Erdwärme, um diese dann auf ein Niveau zu pumpen, das ich nutzbar dann verwenden kann, entweder in einer Heizung oder in einem Industrieprozess. Also auch da gibt es sehr viele Möglichkeiten, hat den großen Vorteil, dass ich natürlich im Vergleich zu einer reinen Stromheizung der Energieeinsatz, den ich habe, ist nur 25% im Idealfall von im Durchschnitt von dem, wenn ich, als würde ich elektrisch direkt heizen. Gerade jetzt, wenn viele Leute, sagen wir, sich Gedanken machen, wie sie mit der vielleicht heizen können oder nicht können, dann ist immer der Stromheizkörper so eine Idee, die viele haben, die natürlich sehr kontraproduktiv ist, weil sie eigentlich relativ ineffizient ist und ich eigentlich alles an nutzbarer Energie, sogenannte Exergie, ich will da jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, dann eigentlich nur für Raumwärme verwende. Und in der Wärmepumpe könnte ich viermal so viel Raumwärme damit gewinnen, mit der gleichen Energiemenge.
Und ja. Da gibt es also die Luftwärmepumpe im Wesentlichen, die auf den Prozess hineinzugehen, das müsste man wahrscheinlich gut aufzeichnen, das ist nichts für einen Podcast, aber man entzieht entweder der Luft, der Umgebungsluft die Wärme oder im Wasser. Und da bei Wasserwärmepumpen gibt es ja wieder offene und geschlossene Wasserkreisläufe. Mhm. Könnten Sie darauf vielleicht eingehen?
Ja, also das, ich sage mal, die grundlegende Grundwasserwärmepumpe, nenne ich es jetzt mal, funktioniert im Normalfall so, man hat eine Entnahmebrunnen, das heißt, ja, so wie es der Name schon sagt, eigentlich ein Brunnen, der ausreichend Grundwasser liefert. Da geht es meistens um den Volumenstrom, da kann man so als Faustregel mal sagen, ich brauche ungefähr für 10 Kilowatt Heizleistung, brauche ich ungefähr 2 Kubikmeter Entnahme in der Stunde. Und das muss man sich dann einfach von Ort zu Ort, je nachdem, wo der Standort ist, anschauen. Wie ist die Ergiebigkeit vom Grundwasser? Habe ich überhaupt Grundwasser? Auf welchem Niveau bin ich? Also wir sind hier im 22. Bezirk. Da sage ich jetzt einmal, so Transdanubien in Wien ist eigentlich ideales Gebiet für Grundwasserwärmepumpen, weil einfach das Grundwasser nicht sehr tief ist. Da reden wir von irgendwo 6 bis 10 Meter maximal. Bei bergigeren Standorten oder es gibt auch, sage ich mal, geologisch schlechte geeignete Gebiete, da kann es schon sein, dass man erst bei 30 oder 40 Metern auf Grundwasser führende Horizonte stößt. Also das muss man sich wirklich von Standort zu Standort anschauen. Und ich habe nur nicht den Entnahmebrunnen, sondern ich habe dann sogenannten Schluckbrunnen, wo ich das Wasser dann wieder ins Grundwasser zurückführe im Normalfall. Die müssen auch einen gewissen Mindestabstand haben, damit ich da keinen thermischen Kurzschluss habe. Das heißt, das ist ein bisschen aufwendig, das sage mal, die Planung ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, die Bohrungen sind ja, überschaubar mit den Kosten und ich habe dann den Vorteil, dass ich ein Medium habe, das eine recht konstante Temperatur übers Jahr hat, die dann auch ganz gute Effizienzen liefert. Wenn wir jetzt von, sage ich mal, Raumwärme ausgehen, die jetzt, die ich brauche, da funktioniert das ganz gut. Ja, gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten noch, wenn ich ein soliführendes System habe. Das heißt, ich pumpe nicht Grundwasser.
Verzeihung, nur um das kurz zusammenzufassen, es ist also im Prinzip, ich habe meinen Brunnen, nehme Wasser raus, kühlt, also entziehe dem Wasser ein bisschen Wärme und bringe es kalt wieder, etwas kälter wieder zurück. Und das bedingt aber einfach, dass ich dort für meinen Prozess ausreichend Wasserquelle habe und das auch wieder hinunterbringe. Also bei der Firma meiner Mutter war das Problem, das Raufbringen hat funktioniert und das Runterbringen, also das Sinkbrunnen, das war dann gar nicht so unproblematisch. Und das ist aber nämlich ein sehr, sehr energieeffizientes System, weil ich dem Wasser recht gut Wärme entziehen kann oder Kälte.
Genau, das ist an sich ein sehr effizientes System, hängt ein bisschen von der Förderhöhe ab. Das heißt, wie tief muss ich, bis ich zum Wasser komme? Da gibt es dann auch Grenzwerte. Man sagt, okay, ab einer gewissen Tiefe macht es einfach keinen Sinn mehr, weil dann andere Systeme da Vorteile haben. Bringt uns ja vielleicht zur klassischen Erdwärmeanlage. Das heißt, ich mehr oder weniger habe eine soleführende Anlage, die so funktioniert, dass wirklich dem Boden, sage ich jetzt einmal, die Wärme entzogen wird und jetzt nicht dem Grundwasser. Da ist man natürlich mit sehr vielen Grabungsarbeiten verbunden. Da gibt es dann auch unterschiedliche Systeme, die wir jetzt, glaube ich, technisch jetzt nicht im Detail eingehen müssen. Ich sage mal, auch da ist es so, dass es doch recht effizient ist, aber der Flächenbedarf relativ groß ist. Auch da wieder ist die Frage, für einen Industriebetrieb würde ich das jetzt nicht ausschließen, aber da sind die Wärmebedarfe meistens kurzfristig so groß, dass das ja eher, würde ich jetzt nicht als erste Variante vorschlagen.
Aber das heißt, es funktioniert so, man macht ein Loch man gräbt ein Loch bis zu 100 Meter tief, glaube ich, und schickt Wasser hinunter und holt es wieder rauf und dabei kühlt sich das Wasser ab oder zieht Wärme, je nachdem, wie man es macht.
Genau, das wäre jetzt die klassische, sage ich mal, Erdwärme, quasi Sonde, genau die Sonde, die man ja, so um die 100, 110 Meter, je nachdem, wie die Anlage dann ausgestattet ist, macht es. Man kann aber das auch flächig machen, das heißt, das ist dann, sage ich jetzt mal, mit einem, ja, entweder Direktverdampfersystem, das heißt, dass das Kältemittel da direkt verdampft im Boden und die Wärme halt aufnimmt aus dem Boden, oder man verwendet eben die Tiefenbohrung, ist dann doch mit einem gewissen Aufwand verbunden, dass auch das Bohren ist natürlich nicht unbedingt günstig. Auch da gibt es aber spezialisierte Unternehmen, die das in den jeweiligen Gebieten, auch die Geologie eigentlich im Großen und Ganzen dann schon recht gut kennen. Und wenn man solche Unternehmen auch beauftragt, dann soll es da auch keine großen Überraschungen geben mehr.
Wenn man jetzt sagt, man hat zur Heizung und Kühlung irgendwie, man sagt, man macht eine Wärmepumpe, weil irgendwie State of the Art und nachhaltig. Wann sagt man, macht man Luftwärmepumpe? Wann sagt man, macht man eine offene Wasserwärmepumpe? Wann macht man geschlossene? Gibt es da so Faustregeln oder wovon hängt das ab?
Es hängt einmal prinzipiell davon ab, auch welches Temperaturniveau brauche ich, auch wo ist der Standort, wobei in Österreich natürlich, sage ich jetzt, in alpinen Standorten muss man sich dann auch immer noch genau anschauen. Weiten Teilen Österreichs würde ich behaupten, macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob ich die jetzt in Kärnten oder in Wien baue. Im Waldviertel ist vielleicht doch von der Temperatur ein bisschen niedriger, aber auch das löst man im Normalfall so, dass man das standortspezifisch simuliert. Das heißt, man hat die Klima- und Wetterdaten für die jeweiligen Standorte. Da gibt es Datenbanken, die das in den Programmen automatisch durchsimulieren und dann weiß man auch, funktioniert die Anlage an dem Standort mit der Technologie. Das geht relativ schnell, dass man die unterschiedlichen Varianten dann durchsimuliert und dann sieht man einfach, was ist jetzt kostennutzenmäßig, die ist ja auch oft ein Kostenargument, weil die Luftwärmepumpe natürlich deutlich günstiger in der Errichtung ist und auch an Effizienz sehr gewonnen hat, dass man sagt, an einem gewissen Standort macht vielleicht trotzdem meine Luftwärmepumpe Sinn, auch wenn ich jetzt bei der Effizienz vielleicht ein bisschen schlechter bin, kann ich trotzdem mit einer Luftwärmepumpe recht gute Ergebnisse erzielen, die sich, ja, dass ich das, der Invest, wenn der Invest nicht zu groß sein soll. Ja, da ist so, ich persönlich sage immer alles, was in der aktuellen Situation COP größer als 3 ist. Das heißt, ich mache aus einer Kilowattstunde Strom insgesamt 3 Kilowattstunde Wärme, ist aus meiner Sicht jetzt sowohl fürs Klima als auch für die eigene Geldbörse schon von Vorteil. Normalerweise sagt man, alles was soll schon über 3,5 kommen, aber wie gesagt, solche Preise, wie wir sie jetzt hatten oder haben, haben das auch nochmal ein bisschen verschoben jetzt für die Wärmepumpe in dem Fall.
Und aber prinzipiell ist es so, dass ich wahrscheinlich mit einer Wasserwärmepumpe, mit einer oder Solarwärmepumpe, also ich ein höheres Invest habe, aber dann geringere Verbrauchskosten. Also das heißt, dieser Faktor ist dann nicht 1:3, sondern 1:5 oder irgend sowas.
Ja, also das ist so. Ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, weil wir das auch immer wieder hören, Wärmepumpe, da brauche ich, muss ich noch eine Flächenheizung machen. Also das heißt, ich brauche eine Fußbodenheizung oder ähnliches. Also das ist ein, sage ich mal, lange gehegte Falschinformation. Also moderne Wärmepumpen laufen auch mit klassischen Strahlungsheizkörpern oder auch Radiatoren jetzt genannt, jetzt nicht elektrische natürlich, sondern die mit Flüssigkeit durchflossen sind. Auch das funktioniert mit guten, also auch wissenschaftlich untersucht über Jahrzehnte mittlerweile. Auch da muss man sich das einfach von Anlage zu Anlage ansehen. Aber ja, insgesamt ist die Grundwasser- oder Solaranlage im Normalfall, wenn es gut geplant ist, und auch da breche ich immer Lanze für die Ingenieurbüros in Österreich, weil das wirklich sehr gute Leute sind, die diese Anlagen planen, diese klassische vom Installateur installierte Anlage, die will ich jetzt nicht schlecht reden, aber es ist doch so, das sollten gut ausgebildete Leute planen und den Bauer dann dem Installateur übergeben, der dann auch wirklich die Ausführung macht. Also das ist immer aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt, ja, dass das wirklich sauber geplant und gerechnet auch ist.
Okay, das heißt also von der Energieeffizienz ist diese Solarwärmepumpe oder irgendwas Wassergeführtes besser, ist halt von den Stationskosten höher. Es ist aber nicht automatisch so, dass man deshalb zum Beispiel im ganzen Haus oder Betriebsgebäude bei Unternehmen jetzt eine Fußbodenheizung oder Wandheizung oder so braucht. Also es kann sinnvoll sein, muss nicht.
Ja, also da gibt es gibt mittlerweile unterschiedlichste, also auch die Wärmepumpenhersteller, auch große quasi weltweite Mischkonzerne wie Mitsubishi, ich will da jetzt keine Werbung machen, aber das sind wirklich etablierte große Unternehmen, die auch viel in dieser Richtung schon getan haben. Das heißt, da tut sich auch viel von CO2-Wärmepumpe bis quasi, ich will auf die Thermodynamik gar nicht so viel eingehen, einfach die Anlagen viel effizienter zu machen. Und mittlerweile würden mir jetzt kein Standard-Anwendungsgebiet jetzt im Büro einfallen, wo ich noch quasi an der Wärmepumpe technisch vorbeikomme, ja, was Effizienz betrifft und auch was die Einfachheit, sage ich mal, der Bedienung dann betrifft. Im Bestand muss man sich dann natürlich anschauen, aber ja, also da gibt es sehr viel positive Entwicklungen, auch sicher auch dem geschuldet, dass es auch immer mehr Länder gibt, die auch für CO2 zum Beispiel Bepreisungen einführen.
Aber das heißt, okay, also zusammengefasst nochmal, Wasser ist etwas effizienter natürlich, etwas höhere Installationskosten, man braucht nicht unbedingt Flächenradiatoren, also Rohre durch den Fußboden oder durch die Wände braucht man nicht unbedingt. Das kann von Vorteil sein, muss es aber nicht sein. Okay. Ja, sehr spannend. Das Thema Geothermie, ja, wenn man das so in den Medien liest, also quasi um jetzt also wo man sich so vorstellt, wo wirklich heißes Wasser rauskommt, wie bei einer Therme. Mhm. Ja. Wie unterscheidet sich das? Das ist im Prinzip wahrscheinlich eine Wärmepumpe mit besonders günstigen Voraussetzungen fürs Heizen, oder?
Kommt darauf an. Ist so, dass das erstens von der Tiefe abhängt. Also ab einer gewissen Tiefe gelten dann die Vorgaben des Mineral- und Rohstoffgesetzes, sogenannten MINROC. Das heißt, das heiße Wasser ab einer gewissen Tiefe, ich glaube jetzt, es sind 300 Meter aktuell, ab 300 Meter gilt das als Rohstoff, der unter Anführungszeichen der Republik Österreich gehört. Das heißt, man muss dann quasi einen Förderantrag stellen, dass man dieses Medium überhaupt fördern darf. Auch da wird sich wahrscheinlich einiges noch ändern, aber rechtlich, aber so ist es zurzeit. Und also im Prinzip, wie Sie schon gesagt haben, ja, man hat da eine tiefere Bohrung, deswegen nennt sich es auch zumeist dann tiefe Geothermie und hat dann entweder, je nachdem, welches Temperaturniveau man erreicht, man kann so mit 3 Grad pro 100 Meter ungefähr rechnen, dann kann man sich ausrechnen, wie viel brauche ich, welche Tiefe bräuchte ich, um jetzt, sage ich mal, auf 90 Grad zu kommen. Das ist dann schon einiges. Gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt dann noch wasserführende große Kavernen, sage ich jetzt mal, so Aquifere. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Ausdruck, den ich mit den Kavernen verwendet habe. Aber in denen man dann, wie die Stadt Wien, die da jetzt ein größeres Projekt hat, das ist aber eher, ich will nicht sagen die Ausnahme, aber kommt nicht so häufig vor. Das heißt, diese großen Geothermieanlagen, die dann vielleicht auch für die Stromerzeugung oder auch für größere Wärmeerzeugungen sind meistens irgendwo an geologischen Verwerfungen, wo ich höhere Temperaturen habe als jetzt dieser Standard. Aber die Geothermie wird an sich sicher ein bisschen wichtiger sein, funktioniert im Prinzip, jetzt wie wir es vorher besprochen haben, auch wie die Grundwasserwärmepumpe nicht so unähnlich. Das heißt, ich habe eine sogenannte Dublette, das heißt, ich habe 2 Bohrungen eigentlich und muss auf der einen Seite entnehme ich das heiße Wasser, das mir aus dem Untergrund kommt und auf der anderen sage ich mal, pumpe ich das Wasser wieder nach unten. In dem Fall ist aber diese Dublette, sage ich mal, direkt verbunden. Das ist so der Trick dahinter. Gibt ein paar große Anlagen, auch in Österreich gibt es auch die Firma Frutura in der Steiermark zum Beispiel, die teilweise ihre Gashäuser damit heizt. Ja, gibt aber andere in Deutschland, auch in München und Umgebung gibt es ein paar Fernwärmeprojekte dadurch. Das geht dann entweder über eine Wärmepumpe, wenn ich die Temperatur, sage ich mal, mit 80, 90 Grad nicht ausreicht für die Fernwärme, dann muss ich das mit einer zusätzlichen Wärmepumpe auf ein höheres Niveau nochmal bringen. Oder ich habe einen ganz normalen Wärmetauscher und übergebe das dann auf ein anderes Fernwärmenetz.
Ja, also ich wollte gerade aus meinem Kundenkreis beisteuern, dass es eben relativ viele Gemüseproduzenten gibt, die das nützen würden. Ja. Gerade zur Beheizung der Glashäuser ja absurde Energiemengen benötigt würden, andernfalls. Ja, sehr spannend. Wenn man, jetzt haben wir gesprochen über die Energieproduktion, einerseits Wärme und andererseits Strom. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Photovoltaik ist mit Abstand die günstigste Art und Weise, Strom herzustellen. Problem ist natürlich saisonal. Also man hat das nicht das ganze Jahr und auch nicht mal den ganzen Tag. Windkraft ist so, dass es sich eigentlich nur auszahlt, wenn man wirklich große Windkraftanlagen baut, also Windparks. Das ist natürlich die eigentliche Wissenschaft, ist wahrscheinlich nicht dieses Windrad dorthin zu stellen, sondern es genehmigt zu bekommen. Also das ist das ist, glaube ich, die Kernkompetenz von einem Windparkerrichter. Also das würde ich jetzt zum Beispiel für mich nicht sehen. Und dann gibt es natürlich noch, dass man durch reine Sonneneinstrahlung Hitze generiert, also indem man Warmwasser zum Beispiel aufbereitet, wobei das im Vergleich zur Photovoltaik einfach nicht mehr so interessant ist, weil Photovoltaik so günstig geworden ist. Und dann, wenn wir bei der Wärme- und Kälteproduktion sind, da haben wir die luftgeführten und die wassergeführten Wärmepumpen, die haben beide dasselbe Prinzip, dass sie einem Umgebungsmedium Wärme oder Kälte entziehen. Das ist entweder bei der Luft die Luft, wie der Name schon sagt. Das sind die billigsten Installationen, weil das ist im Prinzip ein Kastel am Dach, das Luft entzieht und schaut aus wie eine Klimaanlage. Und bei Wasser gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder man hat das Glück, dass man an einer Quelle sitzt, wo man genug Wasser aus einem Brunnen rausholt und das etwas gekühlt oder erhitzt wieder zurückführt. Da braucht man allerdings relativ günstige Gegebenheiten. Vor allem die Rückführung ist glaube ich, nicht ganz einfach. Und wenn man das nicht hat, kann man eben geschlossene Wasser-Wärmepumpen-Kreisläufe machen. Das heißt, man macht Löcher in den Boden, verlegt drinnen Schläuche und schickt Wasser durch und entzieht denen Wärme oder Kälte auf diese Art und Weise. Und diese Löcher kann man eben entweder an der Fläche flach verlegen. Das sieht man oft bei so Einfamilienhäusern, dass dann davor eine riesige Fläche umgegraben wird. Das ist dann für diese Kollektoren. Bei Industrieunternehmen wird sich das vermutlich relativ bald von der Fläche mal nicht ausgehen. Das heißt, man kann dann nur so Sonden bohren, die bis zu 100 Meter tief sind. Mhm. Ja, verzeihung.
Bei der Wärmepumpe ist einfach, ich glaube, was wir immer wieder sehen, auch in unseren Projekten, ist, dass wir total viele ausgeblendet haben, ist einfach die Wärmerückgewinnung, die man in den Prozessen selber hat. Also man hat, meine Wärmepumpe kann ich natürlich nicht nur zur Energiegewinnung einsetzen, quasi jetzt aus der Umgebung, sondern ich kann natürlich alles, was ich an Abwärme habe, was ich irgendwann einmal am Beginn dieses Prozesses reingesteckt habe, entweder als elektrischer Strom oder quasi als Gas oder als Biomasse, all das kann ich natürlich rückgewinnen. Und das ist, glaube ich, das, wo die Industrie, jetzt aus unserer Wahrnehmung, noch viel zu wenig hinschaut konkret, weil es war die Energie relativ lange billig. Mhm. Man hat das nicht so am Schirm gehabt, aber das ist sicher was, wo man als erstes ansetzen kann. Entweder, dass man diese Ströme anderweitig, also in den Molkereien zum Beispiel, wird das zum Teil schon gemacht. Da gibt es dann eigene Analysen, wie man so Wärmeströme quasi miteinander verheiraten kann, sage ich jetzt mal. Aber auch, was Abluft betrifft, auch in großen Industriehallen zum Beispiel, was da auch an Abwärme anfällt, auch da muss man sicher umdenken und sagen, es sollte, glaube ich, relativ bald nicht mehr möglich sein, eine Industrieanlage oder eine Betriebsanlage genehmigt zu bekommen, wo es nicht ein Wärmerückgewinnungskonzept gibt. Weil das ist der größte Hebel, den man, glaube ich, kurzfristig auch mal heben kann, zusätzlich zu den, wir machen mehr Erneuerbare, weil alles, was ich mehr im Kreis schicke, sage ich jetzt einmal, an Energie, muss ich natürlich vorne nicht zusätzlich einstecken.
Ja, da kommen wir gleich zu einem zweiten Punkt, und zwar das Thema Energiesparen. Ganz am Schluss werden wir noch auf die Speichermöglichkeiten eingehen, aber drehen wir das um, das passt nämlich ganz gut dazu. Energiesparen, also ich sage jetzt zum Beispiel aus meinem Bereich, wir haben eigentlich extrem viel Abwärme. Logischerweise, weil wir haben UV-Trocknungen, mit denen die Druckfarben getrocknet werden. Und eigentlich so ziemlich jeder Prozess, der irgendwie elektrisch betrieben wird, hat ja wahnsinnig viel Abwärme. Das ist die Energieeffizienz. Das heißt, ums Heizen mache ich mir gar keine Sorgen. Also wir brauchen meistens keine Heizung, außer am Wochenende, wenn wir nicht arbeiten. Damit es am Montag nicht zu kalt ist, vereinfacht gesagt. Und auch das könnte man sicher optimieren. Das wäre zum Beispiel eine spannende Aufgabe. Aber eigentlich vor allem die Kühlung. Ja. Und was sind jetzt eben so typische Energieeinsparpotenziale, die Sie in so Industrieunternehmen sehen oder Rückgewinnungspotenziale neben der Wärme?
Ja, also da gibt es dann auch wieder, sage ich mal, unterschiedliche. Ich will das jetzt gar nicht auf unser Unternehmen jetzt unterbrechen, weil das ist dann auch. Meistens sind das spezialisierte Leute, die sich vielleicht jetzt nur um den Strom, um die Lastspitzen zum Beispiel kümmern. Das ist so ein Klassiker in den Industriebetrieben. Selbst bei großen Industriebetrieben, die, weiß ich nicht, Windschutzscheiben für große Autokonzerne herstellen, wurde nie darauf geachtet, dass, kenne ich von einem Kollegen die Geschichte, dass die Maschinen fast alle immer gleichzeitig eingeschalten wurden. Das führt natürlich zu einer Lastspitze. Die Lastspitze muss ich dann im schlimmsten Fall noch teuer bezahlen beim Energieversorger, weil ich plötzlich momentan so hohe Leistungsbezüge habe. Also da ist einmal der erste Anhaltspunkt, ist einmal sicher, sind einmal die Lastkurven. Die kann man sich entweder vom Energieversorgungsunternehmen in 15 Minuten Auflösung mal kommen lassen. Kann sein, dass man da nicht alles sieht, weil einfach natürlich innerhalb von 15 Minuten kann viel passieren in einem Unternehmen, vor allem in der Früh, wenn man jetzt die nicht Schichtwechsel, ich kenne euer Produktionsmodell jetzt nicht, aber wenn die durchlaufen, dann vielleicht weniger, aber es gibt Unternehmen, die fangen wirklich noch um 6 Uhr in der Früh, schalten die Maschinen ein. Klar. Und wenn ich die alle gleichzeitig einschalte, dann habe ich ja gewisse Lastspitze und die muss ich dann auch bezahlen. In den
Nach dem Wochenende zum Beispiel, ne? Nach dem Wochenende.
Ganz genau. Also solche Dinge, jetzt beim Strom ist einmal der Klassiker, das so zu verschieben, dass man sagt, ich habe diese Lastspitzen vielleicht nicht mehr, oder kommt man dann nachher vielleicht dazu, ich kann auch vielleicht einen Teil davon auch aus einem Speicher beziehen und muss mir diese teure Leistung, die ich da kurzfristig brauche, nicht unbedingt vom Energieversorger liefern lassen. Ja, also das sind so klassische Ansätze, wo man mal schnell Dinge auch findet. Auch was sehr oft in Industriebetrieben ist Druckluft, ist auch ein großer, ich sage mal, der auch einen großen elektrischen Energiebedarf meistens, weil viele Maschinen dann doch, zumindest in unserem Bereich, noch mit Druckluft gesteuert werden. Also klassische Steuerluft und genau, also das ist immer sehr großer. Erstens, ich habe einen sehr, und anfangs energetisch, das ist einfach so, wenn ich Luft verdichte, das ist ein sehr energetisch ineffizienter Prozess. Ich habe viel Abwärme, die da entsteht. Das heißt, auch da muss ich darauf schauen, dass ich möglichst wenig verliere von der Druckluft quasi in meinem System. Also auch da gibt's, das ist ganz relativ trivial. Man geht mit einem Lecksuchgerät und schaut sich dann mal an, wo habe ich Verluste, die man auch im Standardbetrieb nicht hört. Ja. Das klingt jetzt wenig, aber wenn man sich das mal zusammenrechnet übers Jahr, die ich 24 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr habe, geht das oft schon in die 10.000 Euro in Industriebetrieben. Ja, also das sind so ganz einfache Dinge. Und ansonsten muss man sich eben dann genau anschauen, gibt es auch effizientere Technologien vielleicht am Markt, oder gibt es eine Möglichkeit, zumindest, wie Sie sagen, die Abwärme, die ich habe, vielleicht noch habe ich einen Nachbarbetrieb, der vielleicht gerade Wärme benötigen würde, oder ich habe einen anderwertigen Wärmeabnehmer oder einen anderen Prozess. Das ist in Industriebetrieben oft der Fall, da werden oft gleichzeitig Dinge aufgeheizt und abgekühlt. Da gibt es eben dann so klassische Möglichkeiten. Die Wärmepumpe liefert ja nicht nur, die nimmt ja die Wärme auf der einen Seite auf und liefert aber auf der anderen Seite dann natürlich Kälte unter Anführungszeichen, also kühlt ja auch dadurch, ja, dass sie diese Wärme abführt. Also auch so solche Dinge muss man sich dann genau ansehen, wo habe ich an Kälte, wo habe ich an Wärmebedarf und wie kann ich das vielleicht auch noch den elektrischen Energiebedarf möglichst minimieren. Muss die Maschine, also wie lange muss die vorlaufen? Ist es vielleicht manchmal sogar intelligenter, die Maschine nicht ganz
banale Dinge. Nur ganz kurz, um einzuhaken bei dem Thema Wärmetausch. Man hat einerseits Hitze und andererseits Kälte. Muss gerade schmunzeln, weil das ist natürlich eigentlich die ganze Druckindustrie zum Beispiel, hat irgendwo, wird die Farbe erhitzt oder zumindest mit einem Prozess getrocknet, der Hitze produziert. Und andererseits müssen die Maschinenteile gekühlt werden, die dabei erhitzt werden, weil sonst wird das ganze Ding zu heiß werden oder die Bahn würde schmelzen. Das ist eigentlich total banal, mit einem Wärmetauscher das auszugleichen. Aber ja, im Moment ist es so, da rennt einerseits ein Erhitzer und andererseits ein Kühler. Ja. Ja, beide machen wieder Wärme. Ja, genau. Und da wird es immer heißer. Genau, ja, also das drehen wir auch
gerade. Ich sage immer, die Pioniere der Energietechnik würden sich am Kopf greifen, wie heutzutage in manchen, also das ist jetzt einfach, wie wir vielleicht noch mit Energie umgehen. Weil damals, die waren ja alle angetrieben davon, möglichst effizient, kam man das alles noch aus Kohle. Das war ja für viele der Triebfeder eigentlich die das effizienter zu machen. Und ich glaube, die würden das nicht glauben, wie wir teilweise mit Energie umgehen.
Ja. Ja, weil es einfach auch so wahnsinnig günstig war. Ne?
Ja. Ja.
Okay, also solche innerbetrieblichen Ströme zu analysieren. Und jetzt beim Thema Energiesparen. Also was mich natürlich total fuchst, wir bauen jetzt doch, glaube ich, recht große Photovoltaikanlagen, die übers Jahr gesehen den ganzen Eigenbedarf decken. Das ist unser Plan. Nur das ist jetzt übers Jahr gesehen und am Wochenende verkaufen wir es und wenn besonders die Sonne besonders stark scheint oder besonders gute Bedingungen sind, produzieren wir mehr, als wir brauchen. Und dieser Verkaufsstrom, der hat natürlich im Moment einen hohen Wert, aber der schwankt schon sehr stark. Ne? Also wenn am Wochenende weniger Bedarf ist, nach dieser berühmten Merit-Order-Regel in meiner letzten Podcast-Folge zu hören, bekommt man plötzlich für den Strom sehr, sehr wenig. Was gibt es denn für Möglichkeiten, da Energie zu speichern? Also einerseits über Batterien, also quasi wie es im Elektroauto sind oder in jedem Handy. Mhm. Aber das ist ja relativ teuer, glaube ich. Was gibt es noch für andere Möglichkeiten neben Batterien?
Ja, ich meine, man muss das auch ein bisschen erweitern, die Sicht, dass das jetzt nicht nur ein Speicher sein muss, den ich jetzt gerade selbst befülle, sondern das kann auch ein Speicher sein, der dann, in dem Fall jetzt, wenn wir von Batteriespeichern reden, der dann auch quasi dem Stromnetz zur Verfügung gestellt werden kann. Auch ja. Da gibt's eigene Firmen, mhm. Die dann sogenannte virtuelle Kraftwerke damit betreiben. Das heißt, wenn der Stromnetzbetreiber entweder einen Strombedarf hat, kurzfristig, um die Netzfrequenz zu stabilisieren. Für die Zuhörer, es ist ja, quasi soll ja immer Angebot und Nachfrage im Einklang sein. Und man misst das mehr oder weniger über die Netzfrequenz. Das heißt, brauche ich Strom für die Frequenz, dann muss ich mir den von irgendwo holen. Und da kann man sich, sage ich mal, in Anführungszeichen jeder, auch mit Speichern zum Beispiel beteiligen. Also auch da gibt's. Und diese Möglichkeiten werden sicher auch finanziell attraktiver. Ich will jetzt gar keine Lanze für einen Stromspeicher brechen, weil natürlich, die sind immer noch doch kostenintensiv, sage ich einmal. Und auch da gibt es schon österreichische Firmen, die da Systemlösungen anbieten. In Oberösterreich sitzen ein paar, die man da wirklich empfehlen kann. Ich will jetzt da auch keine, nicht direkt jetzt die Namen nennen, aber quasi die findet man auch recht schnell.
Na, vielleicht nennen Sie doch einen Namen, weil es ganz gut wäre, dann kann ich ihn nachher googeln.
Also die Firma Neom zum Beispiel.
Ja, Neom, wie das Licht,
oder? Neom, also N-E-O-O-M.
N-E-O-O-M.
Die zum Beispiel, genau, die bieten zum Beispiel solche Systemlösungen an, auch in wirklich dann schon im Megawatt-Bereich, die man dann nutzen kann, sowohl quasi als Speicher, jetzt als Unternehmensspeicher, sage ich jetzt einmal, aber auch, wenn ich sage, im Winter, ich habe keine PV, die ich einspeichere, aber das Stromnetz braucht jetzt gerade eine Möglichkeit, da ein bisschen was einzuspeichern, dann kann man das auch kurzfristig vermarkten. Ja, also solche Dinge gibt es. Und da gibt es auch spezialisierte Unternehmen, Next-Kraftwerke ist zum Beispiel eins, die solche virtuellen Kraftwerke dann betreiben. Das heißt, die machen dann eigentlich im Großen und Ganzen bewirtschaften den Speicher, wenn er intern vielleicht nicht gebraucht wird. Und da gibt es dann zusätzliche Möglichkeiten, da den Speicher auch übers Jahr dann voll auszulasten oder zumindest deutlich besser auszulasten. Und diese Speicher werden sicher wichtiger im Zuge der Energiewende, wo ich Angebot und Nachfrage stärker schwanken und dadurch ich vielleicht mehr Bedarf habe, die in einen Einklang zu bringen.
Okay, das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie gerade nennen, weil ich habe einmal so Kostenüberschlagsrechnung gemacht, was kostet es mich oder was würde es mir bringen, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, den Strom, den ich am Wochenende zu viel produziere, davon speichere ich mir einen Teil und nehme ihn dann unter der Woche oder noch einfacher, weil der häufiger, den Strom, den ich tagsüber produziere, den verbrauche ich nicht ganz und den verwende ich dann in der Nacht. Ja, oder den Strom von der Mittagspause. Mhm. Und da war eigentlich immer das Problem, dass das ja relativ selten ist, ne? weil das ist nur in den Sommertagen, nur wenn es wirklich sonnig ist und ja, also quasi, ich sage mal, 100 Mal im Jahr. Ja, und das kann sich irgendwie nicht wirklich rechnen. Aber Sie sagen, man kann das natürlich genauso als Service verwenden, sozusagen, das einzuspeichern und wieder abzugeben.
Ja. Genau, da gibt es dann ganz und dieser sogenannte Regelenergiemarkt, da wird dann wieder unterschieden in unterschiedliche ganz kurzfristige Regelleistungen und längerfristige. Also kurzfristig, da reden wir jetzt von 5 Sekunden. Also das ist wirklich, das läuft alles vollautomatisiert ab, wenn die abgerufen wird. Aber das gibt, da werden auch teilweise sehr extrem hohe Preise bezahlt. Ja, deswegen machen auch die Firmen das, auch große Energieversorger natürlich, die jetzt einen großen Pumpspeicher wie der Verbund zum Beispiel, auch die bieten in diesem Markt natürlich an. Muss man schauen, ob man in den Markt direkt reinkommt. Das macht oft bei Anlagen, die jetzt, ich glaube, die Grenze ist irgendwo bei 5 Megawatt. Die erreicht man meistens jetzt als durchschnittlicher Industriebetrieb vielleicht noch nicht. Aber eben, es gibt diese virtuellen Kraftwerksbetreiber, über die man dann auch an diesem Markt teilnehmen kann. Und das kann durchaus eine attraktive Variante sein, wenn man so solche Leistungsspitzen dann hat, wo man sagt, die brauche ich aber jetzt 2 Tage lang nicht, dann kann es durchaus möglich sein, dass die anderweitig vermarktbar sind, weil so wird er wenigstens genutzt, sage ich jetzt einmal.
Und blöd gefragt, scheitert das nicht an den Netzgebühren, weil allein die Netzgebühren sind ja 4, 5 Cent.
Ja, das muss man sich, da gibt es, wie gesagt, diese Modelle, die primär, vor allem dieser Regelenergiemarkt ist wirklich sehr hochpreisig. Das heißt, da werden teilweise bis zum 100-fachen der normalen Strompreise quasi bezahlt, weil man einfach wirklich ganz kurzfristig und die Speicher, also die elektrischen Speicher haben den Vorteil, dass sie extrem schnell reagieren. Ja. Im Vergleich jetzt selbst zum Pumpspeicherkraftwerk ist natürlich ein Pumpspeicherkraftwerk, das erst die riesigen Pumpen anwerfen muss, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, braucht ein bisschen länger als jetzt ein elektrischer Speicher, der innerhalb von, weiß ich nicht, gewissen, da gibt es auch Grenzen, die Speicher erfüllen müssen, ein paar Millisekunden, innerhalb der verfügbar sein muss. Und das, weiß ich nicht, Elon Musk in Australien gab es so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der hat da innerhalb von 3 Monaten einen Speicher ihnen hingestellt, der genau in diesem Markt gearbeitet hat und bei ihnen das Stromnetz stabilisiert hat. Also das rechnet sich auch im Großen und auch im Kleinen kann sich das ganz gut rechnen.
Okay, interessant. Was ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich sage, ich brauche zum Beispiel bei mir im Unternehmen sehr viel Druckluft und ich brauche sehr viel Kaltwasser, ja, um diverse Maschinenteile zu kühlen. Ich habe mir gedacht, naja, was wäre denn eigentlich, wenn ich einfach am Wochenende die Kompressoren fülle und halt einen Reservekompressor habe und mehr Druckluft erzeuge oder auch einen Kaltwasserteich fülle. Also ich produziere Kaltwasser vor oder Heißwasser, je nachdem. Ist sowas üblich, oder?
Also wird sicher jetzt im Zuge dieser ganzen Energiethematik natürlich, wird es in diese Richtung gehen, dass man sagt, ich nenne es jetzt mal Demand-Side-Management, das heißt, wenn ich billige Strompreise habe, gibt es schon Konzepte, dass ich sage, dass Industriekühlung zum Beispiel, die ja auch immer in gewissen Grenzen schwankende Temperaturen haben, dass sie diese Zeiten nutzen, um deutlich stärker runterzukühlen, ja, und dann eben in Zeiten von hohen Strompreisen quasi zu erlauben, dass sich dieser quasi Kühlraum vielleicht wieder um ein paar Grad erwärmt innerhalb der erlaubten Grenzen. Also ja, das wird immer wichtiger werden. Auch da muss man sich konkret anschauen, also in Industriebetrieben, wo wir quasi sehr oft tätig sind, eben in der Biotechnologie, wo auch über längere Zeiten Wärme oder Kälte oder beides gebraucht werden, ist es durchaus üblich, dass es, da gibt es immer noch zum Teil Eisspeicher oder halt andere Lösungen, die eben solche Temperaturen auch für längere Zeit vorhalten, die dann beladen werden in den zu richtigen Zeiten. Aber auch da muss man sich anschauen, wie groß ist dann wirklich der Leistungsbedarf, damit man das auch genau berechnen kann, ob sich das dann rechnet oder ob es vielleicht eine größere Kältemaschine dann doch eine bessere Investition ist. Ja, das
ja gut, viel gelernt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, es gibt genug zu tun und vieles von dem, was man vorher immer konzeptionell gehört hat, was man eigentlich tun sollte, aber naja, es zahlt sich nicht wirklich aus, zahlt sich aus. Also das ist vielleicht ein positiver Aspekt der ganzen Krise, die ja ohnehin genug negative Aspekte hat. Danke, dass Sie uns da einen Abriss gegeben haben.
Ja, kein Problem. Wie gesagt, Sie haben es schon erwähnt. Also in der aktuellen Situation würde ich auch behaupten, gibt sehr viel, was Sinn ergibt, nicht nur jetzt betriebswirtschaftlich, aber auch von der Energiesicherheit her, ja, zumindest eine Teilsicherheit zu schaffen, dass man sagt, ich habe zumindest in Ihrem Fall, wenn die Sonne scheint, dann habe ich Strom. Ja, also das ist genau. Wahrscheinlich in lange Zeit. Also ich will jetzt hier nicht, also wir haben keine direkte Stromkrise, also das will ich jetzt nicht damit sagen, aber sage ich mal, alles, was man mal selber quasi zur Verfügung hat, ist schon mal die halbe Miete, würde ich behaupten.
Es ist für Unternehmen absehbar möglich, viel Energie auf bestehenden Gebäuden zu produzieren und viel Energie zu sparen. Die Technologien dazu gibt es und sie sind aufgrund des Preisanstiegs inzwischen rentabel. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Podcast bzw. empfehlt ihn einer Freundin oder einem Freund. Wenn ihr Fragen habt, bitte kontaktiert mich einfach. Bis zum nächsten Mal.